Es freut mich sehr, wir haben ein Skype-Interview. Wir sitzen in Innsbruck und Pascal Wiesenthal, Zoologin, die zeitlang in Tirol, in Innsbruck gelebt hat und im Alpenzoo gearbeitet hat, und ihr Ehemann, Wildbiologe und Wolfsberater Eckhard Wiesenthal. Dürfen wir kurz fragen, wo wir Sie jetzt gerade erreichen?
Bei Göttingen.
Bei Göttingen, also richtig weit oben.
Südniedersachsen.
Es geht um die brennende Frage der Wolf in Tirol. Es ist in den letzten Wochen bei uns in Tirol wieder ein bisschen eskaliert. Da wird von gerissenen Schafen, von verletzten Tieren, da wird von teilweise verschiedenen Wölfen, die in Tirol herumstreifen, gesprochen. Und es gibt da zwei relativ große Lager. Die einen, die sagen, der Wolf hat seine Berechtigung, der war immer schon da und jetzt kommt er halt wieder zurück. Und dann gibt es die andere Seite, Schafbauern, die jetzt, was es in dem Sinn schon zig Jahre nicht mehr gegeben hat, früher die Schafe von der Alm zum Beispiel ins Tal getrieben haben. Also da gibt es zwei Seiten und wir wollen heute ein bisschen sozusagen rausfinden, wie eigentlich so die Wolfssicht vielleicht ist. Sie haben, vielleicht erinnert man sich, damals im Alpenzoo im Wolfsgehege gelebt. Sie kennen Wölfe also relativ gut, oder?
Ja, ich würde schon sagen, ja. Also ich habe so ein Gefühl gekriegt, wie sie ticken und wie sie untereinander ticken, wie sie sich von sich selber alles abschauen und sagen.
Aber Sie haben mit Wölfen zusammengelebt, das waren jetzt nicht nur Welpen, sondern richtig...
Also am Anfang war es ja Welpen, die ich Hand aufgezogen habe, diese zwei Würfe, und die Welpen werden ja dann irgendwann groß, und nachher habe ich die ja regelmäßig besucht und dann habe ich da ziemlich... kompakte Wölfe vor mir, erwachsene Wölfe vor mir gehabt. Ne?
War das in irgendeiner Form jemals gefährlich, wie die dann erwachsen waren, wie das große, richtige, angsteinflößende Wölfe waren?
Ja. Ja, durch einen dummen Fehler von mir. Irgendwann mal ist die Situation fast eskaliert gewesen, weil ich habe die Situation ein bisschen unterschätzt, weil man wird ja auch irgendwann so ein bisschen betriebsblind, muss ich sagen. Man kommt da zu Besuch, man bleibt da einige Tage, man präsentiert die Wölfe sehr nah an den Besuchern, und da habe ich einmal beim Spiel mit den Wölfen, das war im Winter, glaube ich, einmal nicht aufgepasst und bin dem Alpha-Rüden auf die Füße getreten, und das hat er mir übel genommen.
Das heißt, er hat reagiert, wie ein Wolf mit einem anderen Wolf in dem Moment reagieren würde. Wahrscheinlich, oder?
Ich würde schon fast sagen, er hat reagiert wie so ein beleidigtes Kind. So, aua, du bist mir auf die Füße getreten. Er ist sauer geworden, hat sich knurrend umgedreht und wollte sich auf mich stürzen. Und dann bin ich ein bisschen den Hang runtergerutscht, bin bei einem Baumstamm stehen geblieben. Es war Winter, es war schneebedeckter Boden, und habe nur gedacht, du musst dich ganz schnell umdrehen. Und dann habe ich mich auch ganz schnell umgedreht, und dann stand er schon auf meinen Schultern mit den Vorderbeinen. Und ich habe dann nur noch so seinen Kopf, Hals festgehalten, und er hat mich angeknurrt und ich habe ihn angeknurrt. Und dann habe ich so ein ganzes Szenario im Kopf ablaufen gelassen. Was habe ich jetzt hier von Möglichkeiten? Die waren relativ niedrig, sagen wir fast gar keine. Und dann habe ich nur gedacht, okay, du kannst jetzt hier nicht flüchten. Du kommst nirgends hin, so schnell bist du nicht. Und dann kannst du ihm nur mit auch anglotzen, anstarren, nicht weggucken, den Blick nicht abwenden, habe ich ihn dann auch angeknurrt. Mhm.
Und das war dann genug, dass er sich...
Es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann ist er abgesprungen von mir. Und ich bin aber auch nicht gleich raus, weil ich wollte jetzt auch nicht ihm zeigen, ich flüchte jetzt, sondern ich bin dann noch eine halbe Stunde im Gehege geblieben. Und wir beide haben uns so immer so von Weitem angeguckt. Und irgendwann habe ich mich dann ihm den Rücken zugedreht und habe ich auf einen Stein gesetzt, auf diese Steine, wo ich dann immer gerne saß, auch damit die Zoobesucher mich gerne sehen. Und dann kam er wieder pfötelnd an mich und hat mich geschubst unter die Arme und wollte wieder gekrault werden, aber dann habe ich ihn einfach links liegen lassen.
Mhm. Das
sollte man dann auch machen.
Ignorieren dann.
Ignorieren, genau.
Sie sind jetzt in dem Sinn, was jetzt Wölfe und Schafe betrifft, eine Besonderheit, weil Sie waren im Alpenzoo, haben mit Wölfen in einem Gehege gelebt, sind Zoologin, haben sich mit Wölfen beschäftigt. Auf der anderen Seite habt ihr bei eurem Zuhause in Deutschland einen Bauernhof und habt unter anderem auch Schafe. Also ihr seid Schafbauern und kann man so sagen, Wolfsfreunde?
Ja, wir haben zwei eigene Schafrassen, bedrohte Haustierrassen. Und ja, und auf der anderen Seite ist mein Mann auch Wolfsberater in Südniedersachsen und Baden-Württemberg. Und wenn er dann gerufen wird für Wolfsrisse, auch hier in Niedersachsen, sind wir damit gebeutelt. Dann ja, muss er, oder es werden Wölfe hier in unserer Umgebung gesichtet, dann wird er gerufen oder ich gehe dann mit, weil ich gerade auch einen Hund in der Ausbildung habe, der die Wolfsfährte aufnehmen soll, respektive meinen Mann später auch andeuten soll, ob es ein Wolfsriss war oder nicht, weil das ja manchmal etwas ewig lange dauert, bis dann so Proben genommen worden sind und bis dann die Schäfer wirklich oder auch Pferdebesitzer oder auch Landwirte, egal welches Tier jetzt gerade angegriffen worden ist, das dauert dann immer ewig lang, bis es dann die DNA herausgefunden worden ist. Und daher sind wir gerade dabei, auch unseren jungen Hund auszubilden.
Dass sozusagen der Hund die DNA-Analyse übernimmt und schon zuordnen sozusagen kann.
Sozusagen ein bisschen auf einem schnelleren Wege. Das ist jetzt nicht hundertprozentig, aber ja, so wie ein Spürhund eben ausgebildet wird.
Jetzt ist es ja ein ambivalentes Thema. Und die Schafe sind natürlich die Nutztiere, die sozusagen beim Wolf am ehesten am leicht zu verdienenden Speiseplan sind. Können Sie das nachvollziehen, dass es Bauern gibt, die sagen, wir wollen, dass der Wolf abgeschossen wird?
Ja, ich kann es nachvollziehen, weil auch ich möchte ungern jetzt hier, ich weiß nicht, auf die Pferdewiese kommen eines Morgens und meine Pferde da halb angefressen sehen oder verletzt sind oder irgendwie von unseren Schafen 20 Stück da tot auf der Weide. Auf der anderen Seite, wenn das passiert, dann haben wir auch irgendwo einen Fehler gemacht und in unserer Weidehaltung. Das heißt, dann haben wir irgendwo Lücken gelassen für den Wolf. Wir haben vielleicht ja die Gräben unterschätzt, wo er drunter oder drüber springen kann. Ja, also wir können dem ja auch nicht ausweichen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch froh, dass der Wolf wieder sich angesiedelt hat.
Aber jetzt ist ja ein großer Unterschied wahrscheinlich zu Niedersachsen und den Tiroler Alpen. Und
genau,
da sind wir ja bei
einem
sozusagen großen Streitthema, weil es heißt ja sozusagen, man muss die Tiere einsperren oder den Wolf aussperren. Da ist von sozusagen Schutzweidezäunen die Rede. Die müssen 1,10 Meter hoch sein, die müssen elektrisiert sein. Jetzt jeder, der in den Tiroler Bergen einmal wandern war und gesehen hat, dass es teilweise Almen gibt, die bis auf 3000 Meter raufgehen, wo die Schafe sind, der weiß, dass man das nicht einzäunen kann. Da ist die, genau, die also Theorie und die Praxis sind zwei Sachen.
Der Weidebetrieb auf den Almen, da tun mir echt die Schäfer oder die Landwirte echt leid, weil die sind echt gebeutelt. Die probieren irgendwie, also mit ihren Schafen, Ziegen oder Rinderherden, probieren sie Naturschutz oder Artenschutz auch zu betreiben. Davon leben die auch, aber auf der anderen Seite können sie auch den Schutz nicht bieten für ihre Tiere. Und ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt auch nicht, wie die Zäune auszusehen haben. Auf der Alm geht gar nicht, weil der Wolf hat da an allen möglichen Ecken und Stellen hätte er die Möglichkeit, drüber zu springen, drunter zu kriechen. Ja, die sind echt gebeutelt
aber,
mit ihrer Almbeweidung.
Aber was wäre jetzt, weil das ist ja so irgendwie, wo man sich denkt, jetzt gibt's verschiedene Szenarien. Grundsätzlich gibt's die Möglichkeit, dass man versucht, alle Wölfe zu entnehmen, wie das im Jargon heutzutage heißt. Also man schießt den Wolf und geht davon aus, dass nicht so schnell einer nachkommt. Und da die Frage, wäre es überhaupt möglich, jetzt aus der Sicht des Wolfes, aus der Wolfsforschung, kann man sozusagen alle Wölfe, die auf der Alm wollen, einfach rausschießen und entnehmen? Wie ist denn da die Praxis eigentlich?
Die Praxis geht in erster Linie darum, erstmal ein Monitoring, würde ich mal sagen, zu machen, um herauszufiltern, um welchen Wolf es sich handelt. Ist es der oder das Rudel, sagen wir mal so, was auch diese Schafsangriffe oder Weideangriffe durchführt? Wenn es der Fall ist, dass es immer wieder auf die gleiche DNA stößt oder es sich vielleicht um ein ganzes Rudel handelt, dann sind mein Mann und ich schon der Meinung, dass man nicht nur dann den einen einzelnen Wolf entnehmen muss, sondern schon das ganze Rudel entnehmen muss. Weil eins, was ich gelernt habe in meiner Handaufzucht, Und ich hatte ja auch einmal Wolfswelpen integriert in zu zwei erwachsenen Wölfen, die gucken sich schon sehr viel voneinander ab. Und es reicht nicht unseres Erachtens, dass dann nur das Alpha-Paar zum Beispiel entnommen wird, weil damit haben sie den eigentlich schon den Grundstein gelegt für den Rest des Rudels, wie man zu jagen hat. Und ja, also Wölfe müssen in erster Linie, müssen sie schon, wenn sie einmal die Erfahrung gemacht haben mit einem negativen Zaun, also mit Mensch und Strom, dann lassen sie auch die Finger von den Tieren. Aber das ist auf der Alm eben nicht gewährleistet, glaube ich, mit Elektrostrom. Sehr schwer. Und daher reicht es auch nicht auf der Alm, wenn man da ein bestimmtes Rudel hat, was sich angesiedelt hat.
Wobei ich glaube, dass ja in Tirol, sind wir ja weit davon entfernt, dass ein Rudel kommt. Also es sind ja immer meistens Einzelwölfe, die eben aus Italien oder über Slowenien kehren, die sich sozusagen, das sind also so Einzelwölfe, glaube ich, die das Weite suchen von ihrem Rudel, weil ich glaube auch das Jagdverhalten von einem Rudel ist ja grundsätzlich unterschiedlich zu dem eines Einzelwolfes, oder?
Das stimmt, ja. Also die haben da schon eine ganz schöne Taktik dahinter, wie sie einzingeln und ja.
Ich habe mal gehört von einem Schweizer Zoologen, und die Schweizer haben ja in dem Sinn schon eine relativ solide Wolfspopulation, dass die Wölfe so intelligent sind und die Wölfe sich sozusagen wieder versiedeln durch Europa, dass wir eigentlich das gar nicht mehr so in der Hand haben, ob man entscheiden kann, dass der Wolf quasi kommt oder nicht.
Also die Wölfe haben sich, die Wölfe sind uns eigentlich immer einen Schritt voraus. Sie haben, ja, sie probieren immer irgendwie uns zu überlisten, und wir sind noch gar nicht so auf dem Damm oder so gewieft, oder wie soll ich jetzt sagen, dass wir so schnell handeln. Eigentlich sind wir noch ein bisschen viel zu bequem in unserer Handhabung oder Umstellung. Das heißt, eigentlich müssten wir dem Wolf einen Schritt voraus sein, was die Umzäunung angeht, was den Herdenschutz angeht, aber der Wolf kriegt es immer irgendwie hin, uns zu überlisten. Und da gehört ganz viel auch Fingerspitzengefühl auch. Also da müssten eigentlich auch der Artenschutz, die Naturschützer, die Landwirte, die müssten eigentlich alle irgendwie zusammenarbeiten. Und das ist noch nicht so der Fall.
Aber was wäre da jetzt zum Beispiel, weil jetzt gibt es auf der einen Seite die Artenschützer und die Tierschützer, die sagen, ja, der Wolf, wenn da halt hin und wieder einer vorbeispaziert, müssen wir halt die 50 Schafe sozusagen opfern oder die 100 Schafe, und das soll halt irgendwie gegengerechnet werden. Auf der anderen Seite gibt es Bauern, die sagen, wir müssen, wenn ein Wolf da ist, müssen wir sofort abschießen, und damit ist das Problem gelöst. Was wäre jetzt ein Mittelweg, wenn wir jetzt von den Alpen ausgehen, also einfach bergiges Gebiet. Wo es schwierig ist, jetzt in dem Sinn einen Zaun aufzustellen und sagen, das Tier darf rein und das nicht?
Es kommt auf das Individuum drauf an, vom Wolf. Weil Wölfe sind so unterschiedlich wie auch unsere eigenen Haustiere, Haushunde oder wie wir Menschen. Das heißt, der eine ist introvertiert und zieht sich lieber zurück, der andere geht oft voll auf das Schaf los, auf die Haustiere. Man muss selektiv betrachten, aber ich glaube, auf der Alm kommen wir nicht drum rum, dann einen sehr intensiven Herdenschutz zu betreiben, sei dies mit Herdenschutzhunden, sei dies mit Herdenschutzalpakas oder Esel schreien laut, wenn was los ist, Herdenschutzhunde, aber auch da sehe ich eine gewisse Problematik, weil Herdenschutzhunde auch nicht gerade billig sind in der Anschaffung oder auch sagen wir mal so, auch in der Unterhaltung. Die werden auch nicht dann so alt auf der Alm. Also da müssten eigentlich Almbeweider meines Erachtens viel mehr Unterstützung erhalten, um wirklich sehr intensiven Herdenschutz zu betreiben, wenn es nicht mit Zäunen geht. Wenn es um einen einzelnen Wolf sich nur handelt, dann kann man ja genügend Herdenschutz betreiben. Das Problem ist, wenn es ein ganzes Rudel sich jetzt ansiedelt, dann wird es etwas schwieriger.
Jetzt in Tirol spricht man derzeit von 90 Schafen, die in dieser Saison gerissen worden sind von Wölfen oder von einem Wolf, das weiß man nicht genau.
Warum weiß man es nicht genau?
Ich glaube, weil man eben noch nicht zuordnen kann, ob das zwei Wölfe sind oder einer.
Da kommen wir ja wieder auf mein Monitoring zurück, dass es auch der Artenschutz sich viel mehr engagieren müsste, was ein Monitoring angeht, um wirklich herauszufinden, handelt es sich um einen einzelnen Wolf? Wenn noch länger gewartet wird, dann kommt der nächste Wolf irgendwann dazu, sei es aus Glücksfall, dass es dann eine Fee ist. Und dann haben wir, zack, bumm, das Jahr drauf, ein Rudel und dann, ja.
Ich finde die bei euch die Komponente so spannend, dass ihr in dem Sinn auch Nutztiere habt. Und wenn man das selber hat, hat man ja anderes Gefühl auch dabei, wenn es darum geht, die Vorstellung, dass jetzt da die Hälfte der Herde einfach dann weg ist und aufgefressen.
Also wir haben uns auch schon genügend Tiere angeschaut, die gerissen wurden.
Sie sind Wolfsberater in Niedersachsen.
In Südniedersachsen, genau.
Und ihr habt jetzt, was die Wölfe betrifft, was ich jetzt rausgehört habe, ihr habt Rudelwölfe. Also da spaziert nicht hin und wieder ein Einzelwolf vorbei, sondern bei euch ist es richtig so ein Thema.
Ja, also in Niedersachsen ist es sehr unterschiedlich. Wir haben einen Streifen von ja, kann man sagen, Südosten nach Nordwesten, der sehr stark besiedelt ist, wo wir richtig starke Rudel mittlerweile haben, teilweise 7, 8, wahrscheinlich sogar über 10 Tiere manchmal. Und auf der anderen Seite haben wir hier gerade bei uns im Süden, ob das der Harz dazwischen ist oder bestimmte landwirtschaftliche Intensivflächen, wir haben immer nur Einzelgänger hier bei uns, die also im Frühjahr hier durchziehen. Das heißt, noch sind wir in Südniedersachsen ziemlich wenig bedarft, allerdings im zentralen Niedersachsen und Osten und Nordwesten schon sehr, sehr stark. Und das ist der große Unterschied, dass man mit den Einzelwölfen natürlich viel, sage ich mal, leichter umgehen kann. Einzelwölfe kann man eher noch managen, auch zum Beispiel, wie meine Frau sagte, durch Herdenschutzhunde, wenn es denn unterstützt wird ausreichend, aber ein Rudel nicht mehr. Und wir haben ja ein ganz spannendes ökologisches Thema, dass wir Beutegreifer und Beutetiere haben. Und der Mensch gehört in diesem Fall mit seinen Nutztieren zu den Beutetieren. Und der überlegt sich permanent eine Möglichkeit, wie er sich schützen kann gegen den Wolf. Und der Wolf will ebenso überleben und sucht sich eine Möglichkeit, den Menschen zu überlisten, beziehungsweise die Nutztiere. Und im Augenblick, das Schwierige ist, dass wir einfach nicht genügend Informationen haben, um zu sagen, das ist der richtige Weg. Bei uns 110 Zentimeter Elektrozaun, wenn der Wolf gelernt hat, das zu überwinden, dann kratzt ihn das gar nicht. Dann geht er auch über 2 Meter drüber.
Jetzt muss man sozusagen die eine Diskussion ja vielleicht noch ganz kurz anschneiden, weil grundsätzlich ist ja die Frage, jetzt gibt's alle möglichen großen Raubtiere in Europa mal eine Zeit lang ausgerottet gewesen, zumindest in den mitteleuropäischen Ländern, und jetzt hat's wieder Ansiedelungsprojekte gegeben, beziehungsweise über Nationalparks haben die sich wieder verbreitet. Warum sozusagen soll der Wolf wieder zurückkehren?
Weil er von alleine zurückgefunden hat.
Das heißt, weil er einfach von selber kommt wieder.
Ich glaube, es gibt noch zwei wesentliche Dinge, die eine Rolle spielen. Das eine ist, das passt jetzt sehr gut zu unserer ganzen Corona-Thematik. Wir werden in Zukunft immer mehr mit Seuchen, mit Krankheiten und so weiter zu tun haben. Und die Tierarten, die als, sagen wir, oder sogenannte Nahrungsendglieder gelten, werden immer auch für uns Menschen Indikatorfunktion übernehmen. Wir kennen das damals vom Steinadler, vom Seeadler, die uns aufgezeigt haben, wie gefährlich zum Beispiel bestimmte Chemie in der Landwirtschaft, DDT beispielsweise, war, was uns allen, hätte auch den Menschen sehr schädlich werden können. Das heißt, diese Tiere als Nahrungsendglieder zeigen uns, wie gesund unsere Umwelt noch ist. Das ist ein Argument, wo man sagen könnte, dafür spielt der Wolf, kann der sogar uns einen Nutzen darstellen. Und das Zweite ist, dass wir gerade dieses Thema Biodiversität und Artenvielfalt sehr, sehr laut in den Mund nehmen. Kaum jemand versteht aber, was das eigentlich bedeutet. Die Natur ist ein so feines, sensibles Gefüge, wo Tausende von Beutetieren mit ebenso vielen Beutegreifern eigentlich ein System darstellen, was aus den Fugen gerät oder wahrscheinlich ja sogar schon aus den Fugen geraten ist, weil zum Beispiel bestimmte große Beutegreifer gar nicht da waren. Dass viele beschweren sich, dass wir viel zu viel Wild auf unseren Wäldern haben oder so, was gar nicht so bejagt werden kann, wie es wahrscheinlich der Wolf hinbekommt. Also man kann, wenn man sehr objektiv betrachtet, sich das anschaut, kann man sagen, der Wolf hat absolut eine Daseinsberechtigung. Und es muss irgendwo ein eine Chance geben, dass beide nebeneinander überleben können.
Und jetzt dieses, weil ich glaube, dass sozusagen die Alpen schon oder die sehr hohen Berge eine Sonderstellung haben, wo man ja gewohnt war, die Nutztiere einfach raufzutreiben, und die sind dort in einer gewissen Meereshöhe über den Sommer gewesen, und die Ausfälle waren Blitzschlag, Absturz, Unwetter, Krankheit, aber alle Beutegreifer sind sozusagen die letzten 100 Jahre in Tirol kein Problem mehr gewesen. Jetzt ändert sich das wieder, und jetzt sagt man zum Beispiel, man soll Herdenschutzhunde da rauf, und jetzt gibt es in der Schweiz ein paar Vorzeigeprojekte, aber und da schneidet sich ja jetzt wieder. Tirol ist ja jetzt kein Naturparadies, sondern in Tirol steht wirklich auf jedem Gipfel ein Skilift drauf. Es gibt Kulturlandschaft, Tirol ist ein Tourismusland, es gibt überall Wanderwege, es ist Naherholung in jedem Tal, das hat man in Corona jetzt auch wieder gemerkt. Das heißt, da stoßen ja zwei Welten aufeinander. Und man weiß irgendwie, soll man sie jetzt in ein Naturreservat stecken und alle Wölfe einsperren, oder ist das überhaupt möglich? Also ich denke mal so, es gibt immer so Ansätze, soll man jetzt einen Zaun aufstellen, soll man sie verscheuchen, soll man Problemwölfe entnehmen? Ist da die Herausforderung, dass es einfach in dem Sinn noch keine klare und auf viele verschiedene Landschaftsbilder übergreifende Möglichkeiten gibt?
Also es ist sicherlich ein sehr eklatantes gesellschaftliches Problem, was wir da haben. Niemand kann mehr damit umgehen, dass es Tod gibt. Wir gucken uns jeden Krimi an und so weiter, das ist alles ganz toll. Aber ein Tier zu töten oder dass auch ein Mensch stirbt oder sowas, das möchten wir eigentlich aus unserem ästhetischen Empfinden vollkommen herausnehmen. Wenn man und das ist eben wirklich diese ganz große Schwierigkeit, wenn man schaut, in welchem Gebiet, Sie sprechen jetzt gerade die intensiven Tourismusgebiete an, wir haben hier auch Regionen, die ja sehr dünn besiedelt sind, wo wir sehr wenig Tourismus haben, dort werden sicherlich viel mehr Wölfe leben können, als in solchen Gebieten, wo man intensive Almwirtschaft oder den Tourismus noch hat. Das heißt, wenn man akzeptieren würde, dass unter bestimmten sehr, sehr guten, sage ich mal, Ausbildung, auch jagdlicher Art, dass man sagt, wir müssen uns auf die Rudelstrukturen einstellen, wir müssen wissen, wann darf man oder wann kann man welche Tiere entnehmen, ohne dass es der Gesamtpopulation schadet. Wenn das eine Argumentation wird, die von Wolfsbefürwortern und Wolfsgegnern gleichmäßig getragen wird, wird man wahrscheinlich viel besser damit umgehen können.
Das heißt, es ist aber schon in dem Sinn diese Verallgemeinerung, man darf keinen Wolf entnehmen und alle Wölfe sind schlecht. Sozusagen, es muss einen Mittelweg geben. Es gibt
das nicht. Ist vollkommener, beide Aussagen sind vollkommener Blödsinn. Davon bin ich fest überzeugt. Aber eben, es kann keine Definition geben, dass man sagt, so und so viel Tiere pro Quadratmeter oder Quadratkilometer verträgt das Land, sondern es ist wirklich eine individuelle Geschichte. Und die haben wir ja noch gar nicht gelernt. Wir haben gerade mal 20 Jahre Wölfe. Jetzt bei uns in Niedersachsen potenzieren sie sich gerade. Das heißt, auch das, was von den absoluten Befürwortern gesagt wurde, die Wölfe würden sich selbst regulieren, wenn nicht mehr genügend Nahrung da ist, zeigt also, dass immer noch genügend Nahrung da ist, weil sie werden immer mehr.
Und weil sie sich spezialisieren.
Oder? Und weil sie sich spezialisieren. Aber dort ein Mittelweg zu finden, ist das Wesentliche. Und wenn man akzeptiert, dass man auch mal Tiere schießt, dann wird man das zum Wohle des Erhalts des Wolfes machen können.
Pascal, wenn Sie sich erinnern, damals im Alpenzoo, die Wolfsmutter, was war eines der schönsten Erlebnisse, was Ihnen aus dem Bauch heraus jetzt einfällt?
Das war, wie Shiva, meine erste Fee, die ich aufgezogen habe, mir die eigenen Welpen aus dem Wurf, also aus dem Bau zu mir herangelockt hat. Ja, das war eine sehr vertraute Erinnerung. Ja.
Mein Resümee, was ich sehr spannend finde, ist, jetzt habe ich sozusagen mit zwei Wolfsexperten gesprochen, und ich fühle, dass diese sozusagen oft verhärtete Situation, dass da ein extremer Gegenpol ist und man muss alles und es soll so sein und so, also eigentlich dieser Dialog auf allen Ebenen ist es um und auf, oder? Für den Wolf und für die Menschen, die mit dem Wolf und mit ihren Nutztieren sozusagen im Gemeinsamen irgendwie leben müssen.
Genau, es ist, wir haben eine bestimmte Vorstellung von Sicherheit, und wir müssen irgendwie das abwägen können, oder die, es ist eine schwierige Abwägung, die man mit einem Wissenschaftler oder eben auch Landwirten mit der Politik erarbeiten muss, zusammen, also es zusammen überarbeiten muss und erarbeiten muss, damit auch der Wolf bleiben kann, aber auch damit Landwirte zufriedengestellt werden.
Eine Frage, das, was man immer wieder liest, und da geht es ja um die eigene Sicherheit, liege ich richtig, dass man von wild lebenden Wölfen als Mensch keine Angst haben braucht?
Sagen wir mal, es sind sehr, sehr scheue Tiere, haben aber diese Tiere gelernt, dass sie zum Beispiel angefüttert werden aus Interesse von anderen Leuten oder durch, dann, also so, man geht ja auch davon aus, dass so der Hund entstanden ist, dass bei einigen Wölfen, die sind etwas neugieriger geworden und die haben sich schon ein bisschen näher ans Lagerfeuer herangetraut und sind teils angefüttert worden. Und so ist, geht man davon aus, dass so der erste Hund so ein bisschen entstanden ist. Und andere Wölfe, und das habe ich auch bei meinen eigenen gemerkt, die sind immer scheu. Die bleiben immer im Hintergrund, die bleiben immer, sind immer übervorsichtig, trauen sich überhaupt nichts, lassen die anderen voran. Und solche Individuen, die hat man überall, und das kann ich jetzt nicht sagen, wenn auf einem Truppenübungsgelände da vielleicht Wölfe angefüttert worden sind mit Pausenbrot oder Brotscheiben, was auch immer, dann lernt der Wolf auch daraus und dann nähert er sich auch vielleicht mehr dem Dorfeingang und sagt sich, oha, vielleicht fällt da ja wieder irgendwas ab für mich.
Aber er ist wahrscheinlich dann genauso gefährlich wie auch ein Wildschwein, was genauso angefüttert wurde.
Das heißt, da höre ich jetzt wieder raus, grundsätzlich ungefährlich, aber man muss ihn als Wildtier akzeptieren und respektieren und sozusagen nicht diese Linie überschreiten, wo eben dann das Nähe-Distanz-Problem ein Problem wird.
Genau. Und das habe ich auch gelernt mit meiner Arbeit jetzt hier in den Gehegenwölfen, wie ich ganz am Anfang eben diese Geschichte erzählt habe. Ich darf nicht betriebsblind werden, also ich muss das Tier immer noch als Wildtier betrachten. Und man kann auch nicht so locker damit umgehen. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel keine Angst, jetzt spazieren zu gehen, und ich weiß, da sind Wölfe jetzt. Also da, ehrlich gesagt, hätte ich jetzt keine Angst.
Aber es gibt eben auch sehr spannende Erlebnisse, die wir hier vor 2 Jahren hatten, dass wir in einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide von, ich glaube, nicht mal 70 Einwohnern, treffen wir plötzlich kurz vor Ostern einen Wolf in Abstand von sehr wenigen Metern zu einem 5-6-jährigen Kind. Und ich sollte gebeten werden, diesen Wolf eventuell zu immobilisieren. Das heißt, wir hatten also viele Diskussionen, was dort passiert. Und wir konnten uns erst noch gar kein Bild machen, was mit diesem Wolf eigentlich los war. Es kam dann der Großvater raus und hat diesen Wolf vertrieben, der also dann auch wirklich abgewandert ist. Aber nächsten Tag war er wieder da. Das Ganze ging 4 Tage. Und jeder sagte, der ihn sah, auch ein Kollege von mir, der ihn dort gesichtet hat, sagte, der hat sich vollkommen anormal verhalten. Der hat also in 50 Meter oder 30 Meter Entfernung von ihm hat er markiert, was eigentlich für ein Tier, was dann in die Flucht geht, überhaupt nicht passt. Und dann stellte sich 3 Tage später raus, in diesem Dorf hat es mindestens zur gleichen Zeit 4 oder 5 paarungsbereite Hündinnen gegeben. Als die nicht mehr läufig waren, da war der Wolf wieder weg. Das heißt also, auch da kommt eine, es ist so individuell unterschiedlich, auch temporär. Es können also auch solche hormonellen Schwankungen sein. Wenn der also auf Liebeszug ist, dann hat er kein Interesse, irgendwo Beute zu machen oder so. Und diesem Jungen wäre wahrscheinlich in dem Zusammenhang überhaupt nie was passiert. Ne? Und auch diese Dinge erstmal noch zu erforschen, meine Frau hat es vorhin gesagt, Thema Monitoring, das ist so wichtig, dass wir noch viel, viel mehr Informationen haben. Und ich glaube, was ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, was bisher noch nicht stark genug bedacht worden ist, es gibt einmal so Personen wie meine Frau, die total individuelle Kenntnisse über die Wölfe haben und sagen können, der eine tickt so, der andere tickt so. Und auf der anderen Seite die klassische Freilandforschung. Diese beiden Dinge müssten noch viel, viel enger zusammengefügt werden, um erstmal die Individualitäten dieser Tiere kennenzulernen. Und das ist so der zweite wichtige Punkt, der parallel laufen muss, um sich nachher Gedanken zu machen, wie kann ein Miteinander wirklich auch funktionieren.
Noch kurz zu dem Thema, weil es ja auch Menschen gibt, die sagen, ja, wieso überhaupt ein Miteinander? Stellen wir den Schutzstatus vom Wolf in der EU runter und schießen einfach alle Wölfe ab. Und da gibt es ja, glaube ich, Wissenschaftler, die sagen, das kann man schon machen, aber eigentlich ist es unrealistisch, dass das überhaupt funktioniert. Was denken Sie darüber?
Das glaube ich auch.
Das glaube ich auch. Der kommt wieder. Es hat sich ja, er ist ja von alleine sowieso gekommen. Also der wird...
Also deswegen, naja, es gibt noch ein weiteres Problem oder so, was durchaus passieren kann. Also wenn wir das hier in Niedersachsen sehen, wo wir jetzt wirklich schon sehr viele Wölfe haben. Es gibt Rudelbildungen, wo wir feststellen, die haben, was meine Frau vorhin sagte, diese negative Akzeptanz von Elektrozäunen erlebt. Die leben schon mehrere Jahre in einer Region, die haben noch nicht ein einziges Schaf gerissen, die lassen alle Nutztiere in Ruhe, die finden auch scheinbar genügend Wild oder Nahrung in freier Wildbahn. Wenn ich jetzt dorthin gehe und sage, flächendeckend dürfen so und so viele Wölfe geschossen werden und ich schieße in so ein Rudel rein, dann kann das durchaus passieren, dass ich das falsche Tier und das ganze Rudel fällt auseinander. Mhm. Und sie vermehren sich womöglich dadurch, dass sie sich dann aufteilen, suchen sie noch schneller Partner und versuchen vielleicht sogar eher noch, wie wir das bei Wildschweinen, bei Rotwild oder so kennen, noch eher wieder neue Populationen aufzubauen. Das heißt, eine falsche Bejagung kann sogar dazu führen, dass es nachher mehr Tiere werden.
Also das Rudel, was man dann auch sagen will, das Rudel, was bereits Elektrozaun oder Menschen negative Erfahrungen gemacht hat, das ist eigentlich der beste Weidetierschutz, genau. Weil eigentlich fremde Tiere dann nicht in deren Revier reinkommen kann. Mhm. Und die geben dann diese schlechte Erfahrung auch an ihren Nachwuchs weiter. Also kann man nicht einfach drauf losgehen und sagen, jetzt entnehmen wir einige Wölfe und dann wird das oder alle, es kommen immer wieder welche und es hängt davon ab, welche Erfahrung diese Wölfe mittlerweile gemacht haben auf ihrem Weg. Ja.
Eine Frage noch, weil jetzt zwei Wolf-Experten da sind und ihr habt auch schon mit Wölfen sozusagen auf Du und Du zu tun gehabt. Wenn man einen Wolf begegnet im Wald, auf der Wiese, beim Spazierengehen, beim Wandern, wie sollte die Reaktion sein?
Wenn er mir zu nahe kommen würde, würde ich laut schreien und mit den Händen gestikulieren und vielleicht finde ich auch irgendwo einen Stock, keine Ahnung, vielleicht auf der Alm nicht. Ja, also ich würde schreien und brüllen und probieren, ihn zu vertreiben. Aber ich würde auch erstmal gucken, hält er sich auf Distanz, ist er vielleicht auch nur neugierig, aber meistens trifft man mich auch selten ohne Hunde an. Das heißt, er würde wahrscheinlich gar nicht Interesse an mir zeigen wollen, sondern an meinen Hunden.
Mhm. Ja. Also eins gilt, glaube ich, Angriff ist beim Wolf ist Angriff die beste Verteidigung. Mhm. In dem Moment, wo ich selber mich zurückziehe oder so, kann ich also auch ein Beuteanzeichen auslösen. Das wäre sicherlich der vollkommen falsche Weg.
Also Dominanz und Stärke zeigen.
Ja.
Vielen Dank für den Einblick in das Leben der Wölfe und alles, was dazugehört. Liebe Grüße nach Deutschland und alles Gute.
Danke.
Ebenso.
Grüße zurück.
Danke. Wiederhören. Danke.
Tschüss.
Ciao.
Alles Gute. Tschüss.